Wir wollen beten. Vater, habe du Dank, dass du einen Anfang geschaffen hast im Sohn und dass du wieder einen Schlusspunkt setzen wirst im Sohn, wenn der Sohn das ganze All, alles was erlöst ist, und es wird alles erlöst sein, dem Vater zurückgibt. Und dann wird Gott sein alles in allem. Wir sind Teil und Zeugen davon, sind Erstlinge darin und danken dir für die Erwählung. Wir gestern auch gehört haben, dass wir danken dürfen, danken, dass du uns erwählt hast, dass du uns gebrauchst und dass wir ein Teil deiner Liebe sind. Und so habe Dank, dass du mit uns gehst, dass du uns gerufen hast, dass du eine Zukunft uns gegeben hast und dass über uns die Herrlichkeit leuchtet und die Zukunft, der wir entgegengehen. Segne uns miteinander und setze uns wieder zum Segen, weil du uns gesegnet hast. Und so beten wir dich an, Vater, im Namen Jesu und danken dir. Segne unseren Bruder, der heute Morgen dient, öffne uns die Ohren und ihm den Mund und so seist du hochgelobt und gepriesen. Amen. Amen. So, heute Morgen ist nun der Schluss von Bruder Ullmann. Wenn man einen Heilsplan so vor sich stellt, wie man den, was möchte ich sagen, in christlichen Buchhandlungen handelsüblich bekommt, dann kommt das Kreuz, kommt ein bisschen vorher was, und dann kommt das Kreuz und dann kommt die Zeit der Gemeinde und dann kommt die Entrückung. Und dann kommt das tausendjährige Reich und dann kommt ein dicker, dicker schwarzer Strich senkrecht und dann steht dahinter Ewigkeit. Und dann wissen sie nichts mehr zu schreiben und zu sagen und da sage ich dann immer, jetzt interessiert mich eigentlich erst, was ist hinter dem dicken Strich los? Nämlich das, was Gott wirklich in seinem Heilen und in seiner Gnade uns bringen will. Aber heute ist es umgekehrt. Heute wird Bruder Ullmann über das, was vor der Zeit ist, sprechen. Und das ist, ich kann nicht sagen, ganz so interessant oder fast so interessant, das gehört einfach auch mit dazu. Anfang und Ende, heute über den Anfang, wie es war vor der Zeit. Da wollen wir mal hören und wollen uns freuen über das, was uns gesagt wird.
Wir wünschen uns einen recht frohen und gesegneten Tag. In Christo geliebte, liebe Freunde, das Thema, was geschah vor der Schöpfung von Himmel und Erde, ist eine solche Frage und eine Antwort, die wir darauf suchen, überhaupt wichtig und für unser Leben notwendig? Ist das eine philosophische Frage oder gibt das Wort Gottes auch darauf eine Antwort? Es gibt ja sehr viele Kinder Gottes, für die steht die Gegenwart, das Heute an erster Stelle. Sie halten das, was war und das, was sein wird, für bedeutungslos. In unserer Zeit werden ja sehr viele Säuglinge oder Kleinkinder adoptiert. Sind sie dann erwachsen, dann suchen sie mit großer Sorgfalt danach, wer der Vater war und welche Mutter sie geboren hat. Gleiches sollte doch auch von den Kindern Gottes möglich sein. Warum fragen die Kinder Gottes so selten danach, wo sie herkommen und was ihre Bestimmung ist? Es macht sehr wenig Sinn und ist für Gott äußerst betrüblich, wenn er Menschen für sich und seinen Christus berufen hat und man dabei ist, nur sich selbst und das eigene Tun in der Gegenwart in den Vordergrund zu stellen. Wer nicht fragt, woher er kommt und was die Zielrichtung seines Lebens ist, der wird auch das Wozu seines Lebens in der Gegenwart nicht begreifen und nicht zu beantworten vermögen. Ich weiß, dass dieser Wortdienst heute Morgen ein Mitdenken verlangt, und der Heilige Geist mag es schenken, einen Blick hineinzutun in die Tiefen der Gedanken Gottes. Das ist eigentlich sohnesgemäß. Wir wollen also heute Morgen über Aussagen der Schrift nachdenken, die unseren Blick außerhalb der Schöpfung und außerhalb auch der Äonen hinlenken. Das ist auch zugleich die Frage, was Gott vor der Schöpfung der Himmel und der Erde getan hat. Wir alle kennen ja den Ausspruch von Martin Luther, dem man auch diese Frage gestellt hatte und der darauf geantwortet habe, Gott hat zu jener Zeit im Birkenwald gesessen und hat Ruten geschnitzt für die, die solche dumme und dämlichen Fragen stellen. Das hat unser großer Gott und Vater nicht getan. Mit Sicherheit hat er nicht im Birkenwald gesessen. Mit Sicherheit nicht. Woher wissen wir denn das? Aus seinem untrüglichen Wort, aus seinem geoffenbarten Wort der Wahrheit. Nein, unser Gott beginnt nicht in seiner Existenz mit 1. Mose 1. Und Gott schuf die Himmel und die Erde. Bevor etwas gebaut und geschaffen wird, wurde zuerst nachgedacht. Und es wurde ein genialer Plan entworfen, der in allen Einzelheiten mit dem Willen und dem Wohlgefallen Gottes übereinstimmte. Nichts muss da hinzugebessert oder gar korrigiert werden. Die Statik, dass nicht eines Tages alles ins Chaos zusammenbricht, wurde bis ins kleinste Teil berechnet. Und die Kosten wurden auch überschlagen und durchgerechnet. Und siehe da, nicht ein einziges Minus, nicht ein millionster Pfennig wird da fehlen. Wunderbar und anbetungswürdig fällt am Ende aller Zeiten die gesamte Schöpfung vor ihm nieder, huldigt und dankt dem großen Schöpfergott für die Weisheit seiner Wege. Und zu diesem Thema schauen wir uns eine Zeichnung an, die gehört eigentlich, Wolfgang, könntest du mal den Knopf drücken, oben den gelben, ja, wenn das Ding nicht explodiert. Und das war's. Es kommt. Es werde Licht und es wird Licht. Ist gut.
Es wird langsam warm hier.
Ja, ja. Vielleicht könnten die Lichter hier ausgeschaltet werden. Hier. Lass zu. Ist genau eingestellt.
Etwas tiefer. So.
So gut. Ne, die Herrschaft kann oben rein, weil es sonst zu tief wird. Ja, diese Skizze gehört eigentlich zu einem anderen Thema, aber wir nehmen sie mal hier und schauen uns markante Einschnitte an. Diese Licht.
Die Technik schafft alles hier.
Gut.
Licht.
Ich brauche kein Licht. Liebe Geschwister, wir sehen also einen gelben Rahmen. Ich habe das überschrieben, die Ewigkeit oder das Gewölbe der Zeit. Inmitten laufen also die blaue, starke Linie. Wir sehen sie hier. Das sind also Abläufe von bestimmten Einschnitten der Heilsgeschichte. Wir denken an Adam, Noah, Israel, Gemeinde, Israel, Nationen, Gerichte und der Feuersee. Aber dieses gesamte Weltall ist von der Unendlichkeit, der Zeitlosigkeit, der wahrhaftigen Ewigkeit des eigentlichen Seins Gottes umgeben und eingeschlossen. Deshalb kommt es mir manchmal vor, als hätte Gott im Bild gesprochen. Die Ewigkeit ein klein wenig auseinandergedrückt und da hinein die Abläufe der Zeit, die Äonen installiert. Installiert. Als hätte Gott innerhalb der Ewigkeit, der Unendlichkeit seines Wesens mit der Schöpfung der Äonen den Raum für die Dimensionen der Zeit geschaffen. Alles, was in ihr, also in diesem Rahmen, gebaut, geschaffen wurde und durch Gottes Wort entstand, es seien die Himmel, die Welten und Wesen, der Raum, die unsichtbare Welt, es sei die Materie, die Erde, das Sichtbare und die Dimension der Zeit. Alles hat aus Gott seine Existenz bekommen. Nicht nur das Licht, sondern auch die Finsternis mit all den äonenlangen Gerichtstiefen besitzen also keine Ewigkeit, haben nicht das unauflösliche göttliche Leben. Wir sehen anhand dieses Bildes einen Zeitrahmen, wo das ganze Schöpfungsall, das gigantische Universum in seiner Existenz hineingestellt ist. Auf dieser Zeitschiene laufen also dann die verschiedenen Heilshaushaltungen. Am Anfang Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel bis Noah und dann die Patriarchen mit dann Abraham, Abraham, Israel, Israel beiseite gesetzt, die Gemeinde, nach der Gemeinde Israel wieder und die Nationen und dann die Gerichte und der Feuersee. Gerichte mit einer äonenlangen Dauer wie der Feuersee besitzen also keine Ewigkeit, sondern sie münden hinein in die Unendlichkeit der göttlichen Liebe und seines Erbarmens. Erst am Ende, in der Vollendung der Äonen und Zeitalter, wenn also alles abgeschlossen ist, wird das unauflösliche Gottesleben Teil aller sein. Nun etwas, einen kleinen Einschub. Das gehört nicht zum Thema. Das ist also die Zeitschiene. Und die Schrift spricht in der Zeitschiene vom Chronos, Chronometer. Das ist die horizontale Geschichtsebene. Die wird in der Schrift mit Zeitalter oder Zeitläufe übersetzt, fälschlicherweise mit Ewigkeit wiedergegeben. Und dann gibt es in unserer Bibel noch ein Wort, das ist im Deutschen auch nicht wiedergegeben. Das ist Kairos. Und Kairos ist also die Vertikale, von oben nach unten, ein Heilseinschnitt, ein Zeitpunkt, eine Zeitwende, ein Heilstermin. Bestimmte Zeiten sind also da noch einmal begrenzt. Begrenzt. Zum Beispiel lesen wir bei der Gemeinde, jetzt ist die angenehme Zeit. Da steht, jetzt ist ein angenehmer Kairos. Das ist ein Einschnitt innerhalb des Ablaufes der Zeitschiene. Heilstermine. Auch Mose wurde in einem Kairos geboren. Das ist ein ganz bestimmter Zeitrahmen. Weshalb? Weil er das Volk Israel herausführen musste. Oder wir denken auch bei dem Apostel Saulus, Apostel Paulus, Saulus vorher. Er ritt also von Jerusalem nach Damaskus. Das ist Chronos. Er ist vielleicht sehr früh aufgestanden, um 8 Uhr oder um 6. Ja, und dann ist er mit einer Besatzung des Hohen Rates, Abordnungen nach Damaskus. Manchmal sage ich geritten, da sagt ein Bruder, steht überhaupt nicht in der Bibel, was Sie da erzählen. Ich weiß es nicht, gelaufen ist er jedenfalls nicht. Hat er Esel gehabt oder Pferde, weiß ich nicht. Jedenfalls horizontale Ebene. Und da, auf diesem Weg, trifft ihn der Lichtstrahl Gottes. Das ist also der Kairos Gottes, der Lichtglanz inmitten seiner Laufbahn nach Damaskus. Und dort erlebt er die Gottesstunde. Und ich sage immer mal, wir leben also im Verhältnis 30, 40, 60, 80, 90 Jahre. Das ist der Chronos. Und wenn in dieser horizontalen Zeitschiene kein Kairos hineinkommt, das heißt, dass Gottes Licht, der Lichtglanz seines Wortes, unser Herzen öffnet, dann waren wir die Ärmsten auf dieser Erde. Wir sind nur geboren worden, um wieder zu sterben. Das ist also wichtig, dieser Kairos. Die Zeit setzt sich zusammen aus der horizontalen Geschichtslinie und den göttlichen Einschnitt. Das nur nebenbei. Nun können wir eigentlich, da wir ja die Skizze dann auch zum Ausgang mitnehmen können, die keine guten Augen haben, die nehmen das Größere, und die guten Augen haben die Kleinere, weil wir ja jetzt Blicke werfen einmal außerhalb der Schöpfungen. Alles, was gebaut, gemacht, geschaffen wurde. Was ist da eigentlich passiert? Wir kehren also zum Anfang zurück. Dort, wir können ausmachen. Ja. Wir kehren zum Anfang zurück, dort, wo es weder Zeit noch Raum noch Materie gab. Ich bedauere es außerordentlich, dass Gott die Himmel, das Unsichtbare und die Schöpfung, die Geisteswesen geschaffen hat, das steht in 1. Mose 1 und 1. Mose 2, Vers 1. Und dass er eine Materie, die Erde geschaffen hat, steht auch da. Aber wo ist die Zeit? Wo ist die Zeit? Es ist wirklich schade, dass unsere Übersetzungen so mangelhaft sind. In Hebräer 1, Vers 3 steht, durch er Christus ist der Abglanz, der Prägestempel Gottes. Und in ihm sind auch die Welten gemacht. Das ist nicht verkehrt. Welten ist Kosmos, ist Materie. Aber das steht nicht da. In ihm sind die Äonen. Das sind Zeiträume, Zeitabläufe. Gott, Weltzeitalter sind das. In ihm sind auch die gemacht worden. Und Hebräer 11, Vers 3 noch einmal. Dass also alle Äonen durch den Sohn geworden sind. Himmel, das Unsichtbare. Raum, Erde, Materie und die Zeit. Die Liebesglut des einzig einen Gottes war vor der Schöpfung von Himmel und Erde, in ihm, dem Allerhöchsten, ganz allein, ganz allein. Gott war im Anfang alles in sich selbst. Wesenhafte Liebe sucht aber immer das Gegenüber. Liebe kann nie allein bleiben. Unvorstellbar herrlich war jener zeitlose Zustand, wo Gott alles in sich selbst war, bis aus seinem Inneren, dem Herzen heraus, das Wort des Lebens gezeugt wurde. Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was wir also jetzt behandeln und worüber wir nachdenken, sind Aussagen, die alle, wir erinnern uns, links von dieser Skizze stehen. Und es sind Antworten, was Gott vor der Schöpfung von Himmel und Erde getan hat. Viele Bibelausleger sind ja der Meinung, dass dieses Schriftzeugnis in Psalm 2, Vers 7, heute habe ich gesagt, du bist mein Sohn oder Sohn meiner du, heute habe ich dich gezeugt, am weitesten in die Vergangenheit zurückreicht. Aus der großen Eins wurden zwei, der Vater und der Sohn. Deshalb spricht man ja auch von der Präexistenz des Sohnes. Denn nicht in Bethlehem begann die Existenz des Gottessohnes, sondern sie reicht viel weiter zurück. Johannes 1, 18, niemand hat Gott je gesehen. Da steht bei uns der eingeborene Sohn. Ich konnte als junger Mensch nie das Wort begreifen. Eingeboren. Ich habe immer an die in Südafrika, die Eingeborenen gedacht. Einzig Gezeugte. Der einzig gezeugte Sohn, der in dem Schoße des Vaters war, der hat ihn uns bekannt gemacht. Oder Johannes 17, 5. Vater, verherrliche mich nun mit der Klarheit und mit der Herrlichkeit, die ich besaß, vor Grundlegung des Kosmos. Vor Grundlegung des Kosmos. Das würde bedeuten, dass bevor die Himmelswelten und die Erde geschaffen wurden, er, der Sohn, mit dem Vater in vollendender Herrlichkeit zusammen war. Wir lesen einige Verse aus Sprüche 8. Da heißt es von Vers 22, Jahweh besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken, von jeher. Ich war eingesetzt von den Äonen an, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren, nicht geschaffen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen dem, was ein Künstler baut, fertigt mit seinen Händen und das, was er zeugt aus seinen Lenden heraus. himmelweiter Unterschied. Ich war geboren, nicht geschaffen, ist der Unterschied. Als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quelle war, reich an Wasser, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln, war ich geboren. Die Verse anschließend, die geben uns noch Hinweise, was da alles geschehen ist. Zum Beispiel bei Vers 29, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da war ich Werkmeister, da war ich Liebling bei ihm alle Zeit, ich war seine Wonne. Auch der Apostel Paulus bringt uns diesen Christus in der gleichen Dimension, wenn er in Kolosser 1 von 15 bis 17 schreibt, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene oder der Erstgezeugte unter aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge oder das All geschaffen, das in den Himmeln, den Raum und die Erde, Sichtbares und Unsichtbares, es seien Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, Autoritäten, das All ist aus ihm und für ihn zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem, und das ganze All hat seinen Bestand in ihm, in dem Christus. Jetzt kommt ein kleiner Nachsatz, und er ist auch das Haupt der Gemeinde, des Christus, der Christusgemeinde. Wir lesen in Johannes 1, 1 bis 2, im Anfang, nicht am, sondern im Anfang war das Wort. Und mit diesem Wort, der Logos, ist der Sohn gemeint. Dieses Wort war im Anfang bei Gott und nichts ist gemacht, geschaffen und gebaut worden ohne dasselbe. Nicht ein einziges Staubkörnchen. Hier steht Monogenes. Mono ist eins. Gen ist der Grundbaustoff biologischen Lebens. Nicht ein einziges Gen in der ganzen Schöpfung, was im Schöpfungsall existiert, hat ohne sein Ja eine Existenz bekommen. Auch unsere menschliche Existenz und das geistlich neue Leben hat dort seinen Ausgang und seinen Anfang. Liebe Geschwister, wir werden heute Morgen Gedanken denken, die uns tief bewegen werden. Wir haben am vergangenen Mittwoch schon einmal diesen Vers zitiert, 1. Korinther 8, 5, denn es mag im Himmel und auf Erden viele Götter, Idole und viele Herren geben, aber für uns, liebe Geschwister, für uns, in denen Gott die Augen des Herzens geöffnet hat für die geistlich-göttliche Dimension seiner Gedanken, nicht nur im Ziel, sondern auch zurück. Für uns gibt es nur einen einzigartigen Gott, aus dem das ganze All geworden ist, und für uns kommt auch nur ein Herr in Frage. Ich frage zurück, stimmt das in unserem Leben, in den Abläufen? Wie viele Herren, Autoritäten wollen uns bestimmen und sagen, dorthin hast du zu gehen, das hast du zu denken. Für uns, wenn wir früh aufstehen und abends zu Bett gehen und nachts hundert und tausenderlei Gedanken kommen, dann steht für uns nur ein Herr. Liebe Geschwister, dass wir diesen Ringkampf in Gedanken auch zum Siege hinführen, dass wir nicht unterliegen. Für uns gibt es nur einen Herrn, durch welchen das ganze All ist und wir durch ihn. Das ist also ganz gewaltig. Und dann sagt Paulus noch in dem viel geschmähten Korintherbrief, diese Sündengemeinde, Gemeinde des Anfangs, Korintherbrief, das sind doch so wertlose Leute. Und diesen schreibt er in 1. Korinther 1, Vers 30, wissen wir nicht, ihr seid aus Gott. Aus Gott? Was? Unser schäbliches, verdorbenes Leben mit so viel Schande und Fallen. Ihr seid aus Gott. Wisst ihr das nicht? Aus Gott seid ihr in Christus Jesu. Er ist uns gemacht. Er ist uns gemacht zur Weisheit. Zur Weisheit, das ist Weisheit. Dass Gott das allerschlechteste Material herausstellt und macht es zu Gefäßen seiner Herrlichkeit und Gnade. Das ist Weisheit. Da kommen die klugen und gescheiten Leute auf dieser Erde nicht mit. Wenn schon, dann begabt. Und wenn schon, vermögend. Wenn schon. Aber dieses unvermögende Gesindel, das keinen Namen hat, keinen Namen hat. Worüber man nicht spricht, das erwählt Gott und stellt es heraus. Das ist Weisheit Gottes. Am Anfang schon aus Gott seid ihr. Wer als Kind und Sohn Gottes hier keinen Jubel und keine Freude im Herzen empfindet, der hat im Eigentlichen den Vater und das, was er getan hat und tun will, nicht erkannt. Da sagt mir ein Bruder, Johannes, dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich in eine charismatische Gemeinde mit. Und dann wirst du mal sehen, die sitzen nicht so steif und kalt und herzlos auf der Bank. Da werden die innerlich ergriffen. Ergriffen werden wir von diesem Wort und Gedanken Gottes noch erfasst. Erfasst. In dieser liebesmäßigen Wesenseinheit des Vaters und des Sohnes wurden bei der Planung und Projektierung des Universums, also bevor die Himmel und die Milliarden von Geisterheeren und die Erde erschaffen wurden, alles bis ins kleinste Kalkül durchgerechnet. Auch später der gerichtsvolle Sturz des Engelfürsten Luzifer und die Sündenlawine bei Adam und Eva war kein unbekanntes, für ihn unbekanntes Ereignis. Kein unvorhergesehener Betriebsunfall, sondern ein durchaus einkalkulierbares Risiko, was durch das bereitgestellte Opferlamm des Sohnes eine vollständige, für alle Zeiten gültige Sühnung erfahren wird. Weil der Vater und der Sohn den Ausgang gekannt haben. Deshalb, nur deshalb und darum waren sie bereit, auch Welten ins Dasein zu rufen. Vorher nicht. Vorher nicht. Als der Vater mit seinem Sohn die Schöpfung der Himmel und der Erde projektierten, und der Sohn auch bereit war, die Kosten bei einem eventuellen Fall, Anführungsstriche, zu tragen, erst als jeder Schaden abgesichert war und die Durchführung und die Zielbestimmung garantiert waren, gingen also beide daran, der Vater und der Sohn, das Weltall in seine Existenz hineinzurufen. Solches geschah vor der Schöpfung von Himmel und der Erde. Wie könnte sonst Petrus im ersten Kapitel 1,18-20 schreiben, wisset ihr denn das nicht? Ist es euch nicht ins Bewusstsein gekommen, dass ihr nicht was mit vergänglichem Gold und Silber, mit dem, was hier auf Erden gehandelt wird, erlöst, erkauft worden seid? Für diese Erkaufung gibt es keinen Preis auf Erden. Niemand kann stellvertretend uns herauslösen aus den Bindungen Satans. Wisst ihr denn das nicht? Das ist das Kostbare, das Teuerste, das makellose Lamm und Blut des Sohnes Gottes ist. Was geschlachtet ist? Wann? Als Christus gekreuzigt wurde. Vor Grundlegung des Kosmos. Vor Grundlegung des Kosmos. Deshalb können wir schlussfolgern, dass die Erlösung, das Erlösungsprogramm älter ist als die Schöpfung. Das muss man einmal erst mal denken können. Wieso vorher eine Erlösung? Deshalb ist Gott von nichts und niemand überrascht worden. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist gar nicht. Alles, was in dieser Zeitschiene, in diesem Gewölbe der Zeit abläuft, das hat nach Gottes Plan einen Weg in der Eigenwilligkeit, aber eine wunderbare Zielführung. Gott hat vor Beginn der Schöpfung sehr vieles getan, was zur Absicherung und völligen Hinausführung seines allumfassenden Liebesplanes dienen wird. Dazu gibt es eine Menge Vorsätze, die er zusammen mit seinem Sohn gefasst und beschlossen hat. Bei diesen Ratschlüssen haben auch oft Engel und himmlische Wesen mitgewirkt. Aber bei den Vorsätzen und Geheimnissen seines Willens war nur der Sohn dabei, nicht ein einziger Engel. Paulus lüftet nun als erster und auch als einziger den Geheimtresor Gottes, so möchte ich es mal bezeichnen, den Geheimtresor Gottes, um einmal in einem Bild zu sprechen und gibt bis dahin geheim gehaltene Informationen bekannt, die keinem Sterblichen je geoffenbart worden sind. Wir können auch sagen, es sind die geheimen Liebesakten Gottes mit der Gemeinde, dem auserwählten Israel, den Nationen der Erde und dem gesamten Schöpfungsall. Nun fangen wir mal an, einige Schriftzeugnisse, die ganz links stehen. Sie können also dann zu Hause mit dieser Skizze die ganze Stunde nochmal wiederholen. Als Bild und Reflexion, was eigentlich am Anfang, bevor die Himmel gebaut, geschaffen wurden und die Erde ins Dasein gestellt wurde, was da eigentlich geschah. Und dann lüftet nun Paulus, ich sag mal, Geheimnisse, die bisher unbekannt waren. Er schreibt in Römer 16, Vers 25, dem aber, wie geht's weiter? Römer 16? Nein, dem aber, der euch zu befestigen, stärken, zu gründen vermag, laut meines Evangeliums und der Predigt. Evangelium wird immer gepredigt, ob hier oder wir zu Hause. Es ist immer da an Verkündigung, an Zeugnis gebunden und der Predigt und der Offenbarung Jesu Christi, die mir dieses Geheimnis enthüllt hat. Geheimnisse, die vor den Generationen und vor den Äonen, jetzt wissen wir also, wo das hingehört, bevor Äonen gebaut wurden, hatte Gott Vorsätze, Geheimnisse. Die hat er keinem Engel wissen lassen. Die waren verborgen, die waren versiegelt. Und Paulus war der Erste und der Einzige, der hineinzuschauen hat. Dem aber, der euch befestigen kann. Liebe Geschwister, ich sage immer, paulinisches Evangelium ist zutiefst eine Botschaft, die uns fest gründet und wurzelt in dem, was Gott getan hat vor unserer menschlichen Existenz, bevor wir überhaupt da waren. Liebe Geschwister, nur das trägt durch, nicht was wir zu tun haben und was wir vergessen, nein, was er in seinem Sohn für uns getan hat. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, laut meines Evangeliums und der Botschaft, dem Evangelium, was ich verkündige durch die Offenbarung Jesu Christi, nämlich Dinge, die vor Generationen und Äonen verborgen gewesen sind. Ja, jetzt kommt nun ein ganz wichtiges Wort, das habe ich ganz, ganz dick unterstrichen. Jetzt ist es, entschuldigt mal diesen Ausdruck, das ist ein anderer Ausdruck. Paulus hat das geoffenbart bekommen, Apokalypsis von oben her. Und dann sagt er, dieses Geheimnis wird dann weitergegeben, denn es ist jetzt Phanero bekannt veröffentlicht. Es sagen viele, die Geheimnisse des Paulus sind verschlüsselt für die Leute draußen. Aber die Träger des Geistes sind, die haben durch den Geist das Vermögen hinein und hindurch zu blicken. Jetzt bekannt, jetzt veröffentlicht, jetzt kann jeder hineinschauen, der berufen ist als Glied an dem Leib des Christus. Dazu bedarf es nicht noch eine riesengroße Offenbarung, wie sie Paulus gehabt hat. Das sind zwei unterschiedliche Wörter, die hier genannt werden und sie kommen auch immer wieder bei Paulus vor. Epheser 3. Der zweite Punkt ist also, Epheser 3, Vers 9 oder Vers 8. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, von Anfang an, dann habe ich unterstrichen mir, ich. Wieso? Da Paulus ein ganz schlimmer Egoist. Nein, nein, liebe Geschwister, ich sag mal, Paulus singt nie in einem Chor. Er singt auch kein Quartett. Er singt auch kein Duett. Wenn er singt, singt er immer allein. Und zwar
von den höchsten Höhen bis hinunter in die tiefsten Tiefen, viel tiefer wie Reprof. Viel tiefer. Alles umfassend. Wenn ich da erinnere, eben an Epheser 3, da sagt er, dass alle Heiligen, darum ringt er ja, zu erfassen Vermögen. Das heißt, der Geist, der uns gegeben ist, hat das Vermögen, uns in die Länge, in die Breite, in die Tiefe und die Höhe göttlicher Gedanken hineinzuführen. Darum ringt er. Und die meisten Gläubigen sind also mit sich selbst zufrieden. Hauptsache, sie haben Buße getan, vergeben durch Sünde und kommen in den Himmel. Das reicht. Das reicht. Nein, hier steht, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden unter die Nationen. Nicht unter Israel. Unter die Nationen, den unausforschlichen, den unerzählbaren Reichtum des Christus zu verkündigen. Und jetzt kommt wieder dieses kleine Wort, was ich unterstrichen habe, und alle zu erleuchten. Und alle zu erleuchten. Das war der Ringkampf des Apostel Paulus. Darum kämpfe ich, ein Akonie, einen Todeskampf. Und manchmal vermisse ich das bei den Brüdern, liebe Geschwister, die zielführende Ausgestaltung des Christus ist eigentlich der Auftrag des in uns gegebenen Heiligen Geistes, nicht am Anfang stehen zu bleiben. Embryonal, wir glauben an Gott, werden gerecht und gerettet. Auf dass alle erleuchtet werden, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Auf das jetzt, ich habe mal wieder dieses Jetzt, ich komme dann später noch einmal darauf zurück. Ich frage mal zurück, Geheimnisse waren verborgen. Wie viel zählen wir Geheimnisse bei Paulus? 14 Geheimnisse. Und wenn ich mal reinfragen würde, wovon handeln die Geheimnisse denn? Könnten wir da wenigstens eins aufzählen? Wenigstens eins. Das Geheimnis des Glaubens? Ja, das Geheimnis, liebe Geschwister, wir werden nicht alle sterben. Wir werden nicht alle entschlafen. Das Geheimnis Israels. Wir hätten also rundherum zu tun, dass die Gemeinde ein Stück hinein denken lernt und von dem Denken auch dann erfasst und erfüllt wird. Zuvor müssen wir erst einmal Gedanken Gottes denken lernen. Und liebe Geschwister, in der Mehrzahl sind Kinder Gottes hier blockiert. Massiv, massiv wehren sie sich. Nein, kommt nicht in Frage. Nicht in Frage. Wir denken gar nicht daran. Nur mit sich selbst. Also was nicht für ihr persönliches Wohlbefinden zusammenhängt, das ist also für sie nicht relevant. So viel gelesen, dass es zerfetzt jetzt ist. Epheser 3. Ja. Und Paulus sagt in 1. Korinther 4, wie sagt er, dass er will, dass an den Glaubenden nichts anderes erfunden wird, dass sie treu über die Geheimnisse Gottes wachen und sie verwalten. Wenn wir sie gar nicht kennen, wie sollen wir sie verwalten? Das nächste Zeugnis, Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus. Also es ist durchaus möglich, dass Menschen im Fleisch etwas ergänzen von den Drangsalen und Leiden. Wenn ich Sie hier im Rollstuhl sitzen sehe, dann kann das schon auch eine Bedeutung haben. Wir wissen manchmal nicht, weshalb wir das durchleben, durchleiden. Es gibt Leiden, oder ich denke an die Miriam, Leiden, da finden wir keine Antwort. Und die werden auch nicht hinweggebetet. Die bleiben. Der Apostel Paulus hat dreimal gerungen um seiner Schwachheit willen. Aber jetzt freut er sich. Vorher hat er dreimal gebetet. Jetzt freut er sich, was noch rückständig ist an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Liebe Geschwister, wenn wir vieles vergessen, aber bitte nehmen Sie das eine mit. Es geht unserem Christus, dem Vater und dem Heiligen Geist, um diese eine Schar. Die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Um die geht es. Bitte lernen wir, andere Dinge an die zweite Stelle zu setzen. Hier sagt Paulus, alles, was ich durchlebe in meinem Leben, ob Nacht, Finsternis, Dunkelheit, Licht oder Sonne, alles ist eigentlich mit dieser Gemeinde zusammengebunden, welche da ist, sein Leib, deren Diener ich geworden bin, nicht wir. Ich bin Diener geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, nämlich das Wort Gottes zu vollenden, zum Abschluss zu bringen, zu vervollständigen. Der biblische Kanon ist abgeschlossen. Und wenn da die Minna und der Hans sagt, ich habe eine Riesenvision gehabt, der Herr wird dieses tun, können wir alles vergessen. Können wir alles vergessen, liebe Geschwister. Der biblische Kanon ist in der göttlichen Offenbarung abgeschlossen. Und womit ist er abgeschlossen? Womit? Nicht mit dem Evangelium, komm zum Heiland. Da wirst du Frieden finden. Nein, es steht anschließend, vollenden das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen bekannt ist. Und die Frage hinein, stimmt das? Sie sagen, ja, ich finde kein Ja drauf, weil die meisten Heiligen davon nichts wissen. Das ist auch ein Geheimnis, sagst du. Peter, verstehen wir, wenn wir jetzt wieder auseinandergehen, wir fahren nach Hause, da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir passen uns liebevoll an, wir tragen alle Meinungen, die es in der Gemeinde und in den Kreisen gibt und respektieren den anderen und dann können wir 100 Jahre in einer solchen Gemeinde alt werden. Oder wir sagen dann irgendwann, sagen, Moment mal hier, ich glaube, was geschrieben steht. Das ist also für mich Inhalt und um dieser Botschaft will, leide ich, kämpfe ich, halte aus, Drangsal, wie ein Verbrecher, sagt Paulus. Da gibt es natürlich große Widerstände. Wir können uns entscheiden, das liegt auch im Bereich des eigenen Willens, sage ich. Den nimmt der Herr nicht weg. Diesen eigenen Willen haben wir. Und da können wir gehorsam sein und auch ungehorsam sein. Jedenfalls steht hier, das sind für mich wirklich noch ganz echte Fragen, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden. Denn Gott will es ja, so steht es da. Er hat Gefallen dran, es kundzutun. Das Geheimnis, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis sei, und zwar unter den Nationen, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir. Denn wir? Das ist die Botschaft und das ist der Auftrag. Es geht nicht nur um den Christus in uns. Ich habe jahrelang das so gesehen, dass das Geheimnis ist. Christus in uns. Das hat es auch schon in der jüngeren Gemeinde gegeben. Johannes im Gebet. Du in uns, ich in euch und ihr in mir. Das Geheimnis, was bisher unbekannt war, ist unter den Nationen Christus in uns. Das hat es bisher nicht gegeben. Das war nur im Rahmen Israels. Das ist also wichtig zu beobachten und auch da hineinzudenken. Dann gibt es noch eine Stelle, Parallelstelle, ich nenne sie nur Titus 1, 1 bis 3. Können wir dann zu Hause mal lesen. Da geht es also auch um dieses Geheimnis, was dem Apostel als Befehl aufgetragen ist, es zu verkündigen. Die meisten Christen, die wissen nur von dem Missionsbefehl und denken nicht nach, dass da gar nicht realisierbar ist, alle Völker zu Jüngern zu machen. Geht gar nicht. Aber diesen Befehl, den der erhöhte Christus, den Paulus gegeben hat, nein, da weiß man sehr wenig davon. In diesen Geheimnissen, die in Gott verschwiegen waren, finden wir ja auch die Erwählung der Gemeinde. Da steht, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung des Kosmos. Nicht zu fassen. Er hat uns auserwählt in ihm vor Grundlegung des Kosmos. Nicht damit wir in den Himmel kommen. Das ist der fromme Wunsch vieler. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern er hat uns zuvor auserwählt, zuvor bestimmt, für den Sohn, die Sohnschaft zu haben. Für den Sohn, das heißt also, dass wir mit dem Sohn eine wesenhafte Einheit haben, weil er das Haupt ist und wir die Glieder. Liebe Geschwister, ob wir mal darüber nachdenken können und auch verstehen lernen, weshalb und wozu Gott uns auf dem Weg des Glaubens gerufen hat. Da geht es nicht so sehr in erster Linie um unser persönliches Heil, sondern da geht es darum, dass der Sohn Söhne bekommt, dass das Haupt Glieder empfängt, womit und wodurch er alles hinausführt, was der Vater ihm gegeben hat im Auftrag. Er soll ja das ganze All, was durch die Schöpfung von ihm weggelaufen ist, wieder zurückführen. Zurückführen. Und da der Sohn nicht alles alleine macht, hat er sich Mitarbeiter herausgesucht, Glieder, die seinem Wesen und seiner Herrlichkeit entsprechen. Ich frage, passen wir zu ihm? In dem Abläufen des Alltages? Oder machen wir immer nur selber, was wir wollen? Entsprechen wir dem Wesen und dem Programm des Vaters und des Heiligen Geistes? Paulus ringt ja darum, dass der Christus in der Gemeinde der Galater zur Ausgestaltung kommt. Und ich habe mich gestern Abend so sehr gefreut über das Zeugnis von Bruder Schumacher. Christus in uns, ja, aber wir mit unseren Gliedmaßen, Händen, Beinen, mit allem, wir sind Tempel und Glieder, euer Leib ist gliedmäßig eingefügt in dem Christusorganismus. Das hängt mit Ausgestaltung zusammen. Ausgestaltung, ich habe ein Bild manchmal gezeigt, da ist also eine Person und drin ist also der Christus, noch eine Person, die göttliche Neuschöpfung. Und das Ringen des Geistes ist also diese Neuschöpfung, dass sie ausgestaltet wird. Nicht nur, dass wir darum wissen im Kopf, wie lang die Äonen gehen und was alles läuft. Nein, dass der Christus schon jetzt mein Leben durchdringt, und das geht aber nur auf Kosten des gekreuzigten Ichs. Geht nur auf Kosten des gekreuzigten Ichs. Und da werden wir jeden Tag ein Jahr haben müssen, um die Führung des Geistes bitten, dass wir ihm gestatten, in unser Leben hineinzusprechen und Wege zu verstellen, die wir gern hätten. Es geht ganz einzig und allein um die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Epheser 1, Vers 4, wie er uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, zuvor bestimmt zum Sohne. Das ist also der letzte Grund unserer Auserwählung. Das kann sich unser Gott leisten, aus der Menge von Milliarden von Menschen Einzelne zu erwählen, weil er durch diese auch die anderen zurückbringen will. Das ist ganz einfach mit der Auserwählung. Ich weiß gar nicht, was das kompliziert ist. Auserwählung, sagen die, Auserwählung. Kann niemand verstehen, ist ganz einfach. Gott macht nicht alles auf einmal, sondern er nimmt sich einige heraus, nicht die besten Typen, sondern meistens also, Paulus sagt, der letzte Dreck, der Auskehricht aller, sind wir. Wir sind natürlich was anderes hier, ist klar. Paulus war also die unterste Schatte besetzt. Ja. Und das macht er deshalb, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Er sucht also Einzelne heraus und mit denen macht er Geschichte und stellt also seine Gnade und Güte dar auch an den anderen. Wer sich selbst nur im Himmel sieht, ist der größte Egoist, sagte ich. Größter Egoist. Alles ist geschenkt und alles ist aus Gnade. Deshalb kann Gott auch Menschen zuvor, das heißt, bevor ein Mensch in das irdische Dasein tritt, erwählen und bestimmen für sich selbst und für die Verherrlichung seines Namens. Ist das so gewaltig, Römer 8, von 28 bis 30. Kostbar. Denen, die Gott lieben, also die mit ihm eine Einheit sind, ein Liebesverhältnis haben, denen werden alle Dinge im Alltag, die da ablaufen. Wir lernen jeden Tag, wir lernen und buchstabieren jeden Tag, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Also sie sind gegeben zur Einrenkung, damit wir Verständnis bekommen für diese Situation, weil wir berufen sind zum Leibe Christi. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die zum Vorsatz berufen sind. Die anderen können es nicht. Hängt mit dem Vorsatz. Ja, ja. Ja, ja. Die nach dem Vorsatz berufen sind. Berufen sind. Denn, jetzt kommt ein Denn, der Satz ist noch nicht zu Ende. Denn, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, nicht in den Himmel zu kommen. Ich sag's nochmal. Sondern, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist unser Weg, liebe Geschwister. Das ist so gewaltig, so herrlich. Wir armen Tröpfe, wo menschlich manchmal nichts Positives herauskommt, nichts zu finden ist. Wir haben eine solche gewaltige Bestimmung, viel höher als die Lichtsengel der Herrlichkeit Gottes. Viel höher, dem Sohne gleichgemacht zu sein. Die Engel tragen geschaffenes Leben. Die können zwar um den Thron herum tanzen, sage ich, oder ich weiß es nicht, ob getanzt wird, und sagen, heilig, heilig, sicherlich singen die. Aber das Herz Gottes, das kennen sie nicht. Das können sie nicht. Gewaltig. Denen, die also Gott lieben, die sind zuvor erkannt, zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und die, die er aber zuvor bestimmt und erkannt hat, die ruft er dann auch heraus. Wenn sie in die menschliche Existenz hineintreten, wenn sie irdisches Leben empfangen, dann kriegen sie irgendwo vom Wort des Lebens den Impuls, Helmut, Lisa, Wolfgang, Heinrich, Martha, ja. Dein Weg ist in meinem Herzen gezeichnet. Und du kannst hinrennen, wo du willst. Zu irgendeiner Zeit werde ich dich einholen. Und warum wollen wir immer Umwege gehen und Abwege gehen, die uns und dem Herrn viel Mühe machen? Warum sind wir nicht bereit, wenn das Wort uns trifft, der Lichtglanz seiner Herrlichkeit, dass wir sagen, Vater, ich bin bereit, mein Leben dir zu überlassen, dir zu übergeben. Mach aus mir das, was deinem Namen ehrt und wohlgefällt. Das ist also, die er zuvor erkannt hat, die ruft er dann auch. Und die er ruft, die sind berufen, die macht er auch gerecht, so sauber, als wäre nie ein Makel in unserem Leben zu finden, als hätten wir nie einen bösen Gedanken gedacht. Das heißt, gerecht vor ihm. So sauber. Und die er gerecht gemacht hat, die macht er so herrlich wie sein Sohn. Was wollen wir hierzu sagen? Wer will das was zu sagen, liebe Geschwister? Amen. 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 Jawohl, Amen. Da kannst du nur Amen sagen. Preis dem Herrn. Wer will aufstehen und wieder uns Anklage erheben, sagt Paulus. Er steht für uns. Wer will verurteilen? Wer will verdammen? Alles geregelt am Kreuz. Wir sind eigentlich in der Tat die glücklichsten Menschen auf Erden. Sollten jedenfalls uns auch im Alltag ein klein wenig so bewegen. Ich nehme noch ein Wort aus 1. Korinther 2, 6 bis 7. Da sagt Paulus, wovon reden wir? Wir reden auch, wenn wir zusammen sind, über das Wetter, über die Hitze, und wir reden auch darüber, wie es dem einen und anderen ergeht, liebe Geschwister. Wir sind ganz normal und ganz natürlich sind wir. Warum sollen wir nicht auch darüber einmal fragen? Wie geht es dir? Was machst du im Alltag? Wie geht es mit deinen Belastungen, mit der Krankheit, mit allem, was fragen wir auch? Aber das Da sind jetzt Geschwister aus Sibirien zusammengekommen und da hat die Frau gesagt, jetzt weiß ich's. Wenn ihr zusammenkommt, dann redet ihr nicht über alle Dinge, möglichen Dinge, sondern dann weiß ich, dann redet ihr über das Wort und was Gott uns geschenkt hat. Das hat die jetzt mitgekriegt. Wovon wir aber reden, ist Weisheit unter den Vollkommenen. Nicht Weisheit
dieser Welt
oder dieses Äons, was heute gültig ist. Was ist denn heute gültig? Weisheit, die Klugheit und Gescheitheit dieser Leute. Ja. Nicht Weisheit dieses Äons, dieses Zeitlaufs, sondern wir reden von der verborgenen Weisheit. Weisheit, die Gott vor den Äonen für uns als Gemeinde bereitgestellt hat.
Zu unserer Herrlichkeit,
Dankeschön. Zu unserer Herrlichkeit. Weisheit Gottes. Weil Gott schon am Anfang gewusst hat, dass mit uns nichts los ist. Mit uns nichts anzufangen ist. Weisheit Gottes hat er uns herausgenommen und stellt uns hinein in das Strahlfeld seiner Herrlichkeit. Weisheit Gottes vor den Äonen, liebe Geschwister, wie bedeutungsvoll und wie wertvoll. Nicht nur unseren Augen, da können wir alles vergessen. Sind wir in seinen Augen. Gottes Weisheit ist es, dass die aus dem allerschlechtesten und unwertesten Material noch ein Kunstwerk fertigbringt. Das ist Weisheit Gottes. Alles verfault und trotzdem ein Kunstwerk macht Gott raus. Das kann nur Gott machen. Weisheit, die keine menschlichen Fähigkeiten und Begabungen benötigt, um sich verherrlichen zu können, sondern nur Menschen, die im Glauben und im Gehorsam sich dem Christus zur Verfügung stellen. Das ist das Einzige. Ja, Vater, mach's mit mir. Und zu dieser bezeugten Wahrheit gehört zum Schluss noch 2. Timotheus 1, Vers 9. Das ist für mich ein Lieblingswort. Ich habe es also ganz bunt ausgemalt. Ganz bunt, da heißt es nämlich, er hat uns. Ich sage immer, er kommt immer vor uns. Bevor wir auch nur ein Maff sagen können und reagieren können, hat er schon längst für uns entschieden. Er steht in der Reihenfolge immer vor uns. Und wenn wir dann reagieren und sagen, Herr Jesus, nimm mein Leben in deine Hand, sagen wir mal bekehren und uns entscheiden für Christus, dann war das immer die Reaktion von dem, was Gott mit seinem Sohn schon vor unserer menschlichen Existenz abgesprochen hat. Verstehen wir? Es kann niemand von sich aus sich bekehren und zu ihm kommen. Es sei denn, der Vater zieht ihn und es wird ihm vom Vater gegeben. Der Sohn zieht ihn. Und wen zieht er? Die im Anfang für die Gemeinde bestimmt und erwählt sind. Liebe Geschwister, das wäre grauenvoll. Ich sage, das wäre grauenvoll. Das wäre ein Verbrechen ohnegleichen. Wenn nur die Frommen den Himmel bevölkern würden. Und die anderen draußen, das wäre grauenvoll. Das habe ich gesagt, ich verzichte auf meine Auserwählung, ich gebe die Gotteskindschaft zurück. Wenn du, Vater, nicht mit deiner ganzen Schöpfung zum Ziel kommst, dann will ich auch nicht drüben sein. Streich mich, Mose, aus dem Buch des Lebens. Da heißt es, er hat uns gerettet, aus dem Tod in das Leben. Berufen mit einem heiligen Ruf, liebe Geschwister, nicht nach unseren Werken, nicht nach unseren Leistungen, nicht nach unseren Fähigkeiten, nicht nach unseren Begabungen, sondern nach welchem Maßstab?
Nach seinem eigenen Vorsatz,
den er gefasst hat, zusammen mit seinem Sohn und der Gnade, die uns gegeben ist, wann? Als wir uns bekehrt haben? Nein, steht gar nicht da. Vor den Äonen. Liebe Geschwister, das muss erst einmal gedacht werden. Erst denken und dann danken. Danken, was das eigentlich bedeutet. Und das steht eben auch zusammen, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart, enthüllt und veröffentlicht. Und da habe ich also meine große Schwierigkeit. Wenn mich jemand einlädt zur Verkündigung, dann müssen Sie wissen, dass an meiner Person diese Botschaft zusammengebunden ist. Verstehen Sie? Ich kann nicht anders. Ich muss von dem Auftrag der Schrift her dieses Wesensbild des Vaters der Gemeinde mitteilen. Es gibt aber nicht nur einen Vorsatz der Gnade für die Gemeinde, sondern es gibt sogar einen Vorsatz der Äonen, der Zeitalter. Das heißt, dass Gott am Anfang gewusst hat, wie die Zeitalter alle ablaufen und welches Gepräge sie nehmen und auch welches Ziel sie haben. Kann doch gar nicht anders sein. Wir hatten nur den Vers angedeutet in Epheser 3, 10. Das heißt also, auf das jetzt, Jetzt. Da spreche ich mal die an, die etwas für die Gegenwart haben wollen. Weil viele sind, das ist alles Zukunftsmusik, ja, geben Sie doch mal was für den Alltag. Was für den Alltag. Hier steht's da. Epheser 3, Vers 10. Auf das Jetzt. Das betrifft den Zeitraum der Gemeinde. Auf das Jetzt an den Fürstentümern, Autoritäten und Gewalten der Himmelswelt durch die Gemeinde bekannt, veröffentlicht und bezeugt werde, die gar buntfarbige Weisheit Gottes, nach dem Vorsatz der Äonen, den er gefasst hat, in Christo Jesu. Liebe Geschwister, in diesem Vorsatz der Äonen hat er genau gewusst, in dem Zeitrahmen der Gemeinde sind also Menschen, die ein Schauspiel der Engelwelt sind. Schon jetzt und heute, in unserer ganzen Erbärmlichkeit, in unserer Armseligkeit, sind wir ein Schauspiel. Warum? Warum? Weil wir nicht mehr die Welt und die Schaufenster und all das angaffen und uns bezaubern lassen, sondern unser Blick geht weit hinüber hindurch. Das ist ein Schauspiel. Wir lassen uns doch nicht verrückt machen von den vielerlei Schaubuden dieser Welt, liebe Geschwister. Es taugt doch alles nichts. Es taugt doch alles nichts. Das ist ein Schauspiel, dass wir im Alltag ein Stück sterben lernen, unseres eigenen Ichs, dass wir auch Wünsche begraben können, die nicht zu ihm passen, liebe. Das ist ein Schauspiel. Was sagt Paulus in 1. Korinther 4, steht das wohl? Ja, 1. Korinther 4, wir sind ein Schauspiel geworden, den Engeln zuerst und den Menschen. Erst den Engeln. Den ganzen Kosmos, den ganzen Kosmos. So, nun schließe ich ab. Und jetzt nehme ich das Wort von unserem Alfred. Das ist also auch ein Geheimnis, was Gott in diesem Tresor eingeschlossen hatte, wo nicht Mose hineinschauen durfte, nicht Abraham hineinschauen durfte, auch die 12 Apostel durften nicht hineinschauen. Der Einzige, der Zublick hatte und das auch bekannt machen durfte und musste, das war der Apostel Paulus. Und er schreibt im Epheser 1, Vers 10, er hat uns, hier geht's wieder mit er los, immer steht er vorn dran. Er hat uns, was hat er? Bekannt gemacht, enthüllt, das Geheimnis seines Willens, das Dienste und Letzte, Liebesverlangen Gottes unseres Vaters, hat er uns bekannt gemacht. Ich frage zurück, ist das so? Und wenn Sie zu Hause kommen, machen Mund auf, dann schreit alles Feuer, dass das anders ist, dass das ganz anders ist. Ja, lassen wir uns nicht entmutigen. Er hat uns bekannt gemacht und wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Er hat die größte Lust, die Freude und das Wohlgefallen. Ich muss mal sagen, ihn zerreißt es fast. Jahrtausende lang hat er dieses Geheimnis gehütet und jetzt kam einmal der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt, wo er seinen heiligen, tiefste und letzte Beweggründe seines Handelns offenbaren machen. Ja, die Gläubigen sagen, ach, ja, was soll es denn? Mir reicht ein Plätzchen hinten bei der Tür, es reicht mir vollständig. Hauptsache ich habe Vergebung meiner Sünde. Liebe Geschwister, das ist eine ganz tiefe Gottpassion. Eine ganz tiefe Gottpassion. Nicht mit den unerlösten Geschöpfen draußen, sondern von seinen Geliebten und Auserwählten. Er hat einen Vorsatz gefasst in sich selbst. In der Zielvollendung aller Zeiten steht da hier. Aller Zeiten, aller Zeiträume, aller Heilsveranstaltungen, das Weltenall, was aus ihm herausgetreten ist, unter ein Haupt zu stellen, liebe Geschwister, unter ein Haupt, lebensmäßig, organisch zusammenzubinden, wie wir es schon heute sind, ohne ihn nicht mehr leben zu wollen. Wir sind Glieder an dem Haupte und das geht dann stufenweise nach oben. Es wird alles aufgehauptet. Das ganze Weltall ist unter dem Christus. Unter dem Christus. Und wird also zusammengebracht. Es seien die Dinge der Himmelswelt oder der Erde. Ist gewaltig. Liebe Geschwister, der Christus besteht in der Zukunft, wenn er seinen Körper hat. Nicht mehr allein, sondern er wird alles aus- und durchführen mit seiner Gemeinde. Und wenn wir in 1. Korinther 15 lesen, er aber, der Christus, muss herrschen, bis alle seine Feinde unter die Füße gelegt sind, dann ist mit diesem Christus auch unser Leben mit zusammengebunden. Liebe Geschwister, wer lernt hier nicht dem Vater aller Vaterschaften Ehre zu bringen, zu danken für seine Gottesziele und Liebespläne? Meine lieben Geschwister, wir finden Also manche Zeugnisse in der Schrift, die uns zeigen, was Gott vor der Schöpfung von Himmel und Erde getan hat. Gewaltig und mit unserem Verstand nicht zu fassen, dass wir als Einzelner wie auch als Gesamtgemeinde des Leibes Christi schon dort im Herzen Gottes unsere Existenz hatten. Diese Botschaft führt hinweg. Sie führt wirklich hinweg von unserem problembehafteten Leben und den tausendfachen Belastungen und lässt uns die Gedanken Gottes denken, die uns im Alltag ganz klein und Großes ganz groß werden lassen. Ich werde gerade an das Lied erinnert, was Renate Lüsse vor vielen Jahren sang: Wende den Blick ganz auf Jesus, nur nach oben. Schau voll in sein Antlitz hinein, und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Licht seiner Herrlichkeit klein. Dazu segne der Herr sein Wort. Wir beten noch zusammen. Lieber Vater im Himmel, wir preisen dich, dass du uns Gedanken aussprechen lässt, die wir überhaupt nicht fassen und begreifen können. So gewaltig sind die Dimensionen deiner Gottesliebe, dass du in deinem Erbarmen so weit hinuntergreifst und holst die Schwächsten, die Elendesten herauf und stellst sie und machst sie deinem Christus gleich. Vater, wir danken dir für dieses Evangelium, was in deinem Inneren pulsiert. Und wir ringen darum, dass ein Teil dieser gewaltigen Gottesliebe auch uns erfasst. Dass wir gar nicht anders können, als uns und die Menschen um uns und die Geschichte unseres Lebens und den Ablauf der Völker in diesem Lichte zu sehen. Bewahre uns, dass wir nicht irre werden von den Tragödien dieser Zeit. Und mach unsere Herzen ganz fest, binde uns an dein Wort und an deinen Christus. Wir sind bereit, unser Leben immer wieder ganz neu, völlig und total dir zu überlassen. Mach du uns zu Werkzeugen deiner Gnade und Barmherzigkeit und wirke in uns und in allen deinen Heiligen das Werk deines Wohlgefallens. Wir preisen dich dafür. Amen.